Mich nicht bewegen.
Ja.
Ich hoffe, dass mein Leo dann funktioniert, nicht, dass er dann alles kommiert.
Ich
frage
dann Bescheid.
Das ist
trotzdem
aber.
Ist das so lustig?
Ja, es gibt Menschen auf dieser Welt, die kennt man. Menschen, die man immer wieder begegnet. Menschen, die man sieht. Aber nicht, weil die berühmt sind, sondern weil die irgendwie zur Landschaft geworden sind. Die sind immer da. Man kennt ja die Geschichte. Das ist die Frau, die 50-50-Verkäuferin bei mir, die bei Edeka steht. Die jetzt, wenn ich einkaufen gehe, ist eine 50-50-Dame, die immer ja in die Zeitung geht. Das ist die Dame mit den weißen Haaren bei mir im Park, bei den Kindern, die ja immer auf der Bank sitzt. Das ist der Akkordeonspieler bei uns, bei Heidi. Das ist immer vor und ist ein Akkordeon. Das ist der Raucher, der bei uns vor dem Kiosk sitzt und im Post ist. Und der sitzt da auch eigentlich immer. Das sind aber auch die Drogenabhängigen, die hier bei uns an der Ecke stehen. Ich weiß nicht, wer da auch hinten immer fragt. Und jetzt mal, wenn man da lang geht, sieht man nicht. Es sind so viele Menschen, die einfach Teil der Landschaft für uns geworden sind. Menschen, die wir sehen, die für uns schon normal geworden sind. Und von diesen Menschen, von drei dieser Menschen, werde ich heute was berichten. Wir werden in Johannes 5 gehen, wir werden in Johannes 9 gehen und dann in der Apostelgeschichte, in der Schwerpunkt der heutigen Predigt auf liegen sind. Wir sprechen also über drei Menschen, drei Schicksale, drei Wunder und eine einzige Botschaft. Gott hat sich zur Gewohnheit gemacht, Jesus hat die Gewohnheit, bei den Menschen stehen zu bleiben, wo viele andere einfach nur vorbeigehen. Und da stehen zu bleiben und da zu wirken, bei den Menschen, die so unscheinbar sind, weil man die zwar kennt, aber weitergeht. Fangen wir an mit Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Demnach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinaus nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, von denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrt. Es war aber dort ein Mensch, der seit 38 Jahren krank war. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer von mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging. Jesus tritt genau an diesen Menschen, der schon seit 38 Jahren lahm krank war. Ich weiß nicht, wer von euch schon über 38 ist, ich bin es bei weitem. Und ich weiß, wie die Zeit so um 38 herum war. Das war eine sehr aufregende Zeit, wenn man doch etwas im Leben erreicht hatte, neu und sich orientieren wollte. Wenn man sich dann vorstellt, dass 38 Jahre des Lebens man krank und lahm war und noch nichts passierte, wie düster dieses Leben eigentlich ist. Und Jesus fragt den Gelähmten: Willst du gesund werden? Und dieser Mensch in seiner Not sagt nicht einfach ja. Er sagt stattdessen: Ich habe keinen, der mich zum Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Hier die Geschichte, die hinter diesem Teich steht, wo das Wasser sich bewegt, es ist die Legende, dass ein Engel von Zeit zu Zeit in diesen Teich hineingeht, das Wasser bewegt und der Erste, der in diesen Teich hineinsteigt, geheilt wird. Und deshalb lagen auch dort 5 Hallen, viele Menschen drumherum, Blinde und Kranke, und warteten, dass sich das Wasser bewegte. Also anstatt, dass er antwortet: Ja, ich will gesund werden, sagt er: Ich kann nicht, ich habe niemanden. Und da spricht Jesus: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und weiter schreibt Johannes: Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging. Das ist ja ein Satz. Jesus sagt etwas und sofort passiert es. 38 Jahre Not hatte dieser Mann. Und er lebte, glaubte selbst nicht, dass irgendetwas passieren würde, dass sich sein Leben ändern, dass sich die Wirkung des Wassers, weil er eben niemanden hatte, der ihn dort hinbrachte, dass er jemals gesund werden würde. Und dann kam Jesus, sagte ein Wort und alles veränderte sich. Wir hatten vor 3 Wochen, haben wir Andres Predigt gehört über Kranksein und Jesus als Arzt. Ein besonderer Satz war darin, dass viele Kranke gar nicht wissen, dass sie krank sind. Dass viele, die Hilfe benötigen, überhaupt gar nicht verstehen, dass sie Hilfe suchen und brauchen. Das kam bei mir an, als besonders. Dass viele andere wertvolle Sätze aus. Wo ich mir dachte, wow, auch ich habe meine Bewegungen und meine Leiden, dass ich mir überhaupt gar nicht bewusst bin. Auch ich brauche Jesus immer wieder aufs Neue und immer wieder, wenn ich in der Bibel etwas lese, merke ich, wie ein Stück Heilung kommt, wie ein Stück Trost kommt. Der Kranke suchte hier Jesus nicht. Der Kranke wusste auch gar nicht, dass er genesen kann. Und oft denken wir, wenn Gott dann sich offenbart, dann wird er bei uns wirken. Dabei kommt Gott uns schon viel früher entgegen. Springen wir zu der anderen Geschichte in Johannes Kapitel 9, Vers 1 bis 8. Wir sind jetzt hier oben bei 2. Bei 2, ne? Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, schlug er auf die Erde, machte daraus den Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und nahm und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun aber, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprach er: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Ein altirdisches Denken. Da ist jemand in Not. Entweder ist er selber schuld, dass er obdachlos ist, dass er in eine Sucht gerät. Oder vielleicht waren seine Eltern. Aber Jesus antwortet: Vielleicht, es sind nicht die Eltern, es ist nicht er selbst. Sondern vielleicht muss genau in diesem Moment der Schwäche gezeigt werden, wie groß Gott ist. Sagt auch Paulus: Ich rühme mich nicht meiner Stärke, ich rühme mich meiner Schwäche, die ich habe. Denn eben weil ich so bin, wie ich bin, klein, ein bisschen untersetzt, ein paar Sprachfehler, umso mehr kann Gott durch mich wirken. Wenn ich groß wäre und blond, dann wäre es ja kein Wunder, hier zu stehen und voller Ego zu trotzen, aber eben nicht. Die Jünger suchen nach der Ursache, nach einem Schulden. Losgelöst von Schuld, die Perspektive zu ändern und zu erkennen, nicht was ist schiefgelaufen, sondern was macht Gott aus dieser Situation, das heilt uns und auch diesen Menschen. Der Mann bekommt nicht nur seinen Augenmaß wieder, er kann nicht nur sehen, sondern im weiteren Verlauf des Kapitels bekommt er einen Glauben. Er kennt Jesus, weil zu diesem Moment weiß er noch nicht mal, dass er gerade mit Jesus redet. Er sagt, es war ein Mensch, der hieß Jesus, aber nicht Jesus der Messias, sondern ein Mensch. Erst im weiteren Verlauf erkennt er, dass es von hier an Propheten, dass es um Gottes Sohn geht. Am Ende bekommt er nicht nur sein Augenlicht, sondern er bekommt die Erlösung, er bekommt seinen Glauben, er bekommt die Zuversicht in Gott. Die Heilung seiner Augen führt zu der Heilung seines Herzens, zu der Festigung seines Glaubens. Schon jetzt wird ein Muster deutlich, wenn wir 5 und 9 von Johannes gegenüberstellen. Jesus sucht die Menschen auf, die lange leiden. Menschen, die übersehen werden. Menschen, die keine Hoffnung haben. Menschen, die in ihrer Identität gelernt haben, dass sie schwach sind, dass sie krank sind, dass sie nicht zu den oberen 10.000 gehören, sondern eher am unteren Bereich der Gesellschaft sind. Und genau dieses Muster erkennen wir auch jetzt in der Apostelgeschichte 3. Aber mit einem Unterschied. In Johannes hat Jesus selbst noch gehört. Das war Jesus, der etwas macht. Nun befinden wir uns in der Apostelgeschichte. Jesus ist gestorben. Jesus wurde gekreuzigt. Er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Jesus ist als Person zum Anfassen nicht mehr hier. Und dennoch wirkt er. Wie er wirkt, lesen wir jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der gelähmt war von Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne. Damit er um Almosen bettete, bei denen, die in den Tempel gingen. Als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingingen, bat er um ein Almosen. Petrus blickte aber ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er von ihnen etwas empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Zugleich wurde seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang auf und konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn auch, denn es war er, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebeten hatte. Und um Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Also, Petrus und Johannes gehen in den Tempel. Es ist die 9. Stunde, also die Zeit, wo man beten geht. Es ist Sonntagmorgen, so um die 11 Uhr, wo man eben in den Gottesdienst hineingeht. Und vor dem Tempel sitzt ein Mann. Ein Mann, der lahm war, behindert war, von Geburt an. Lahm vom Mutterleib an. Und die Menschen um ihn herum setzten ihn täglich vor der Tür des Tempels, als dass er Almosen erbitten kann. Mehr als 70 Jahre lebte dieser Mann so. Und jeden Tag die gleiche Stelle, an der er saß. Dieselbe Hoffnungslosigkeit, dieselbe Abhängigkeit von Almosen. Vor einiger Zeit, so 6-7 Monate her, bin ich über eine Predigt gestolpert, wo es um Namen in der Bibel gab. Um Ortsangaben. Die Bibel ist ja immer voll mit Ortsangaben. Das befindet sich dort und das befindet sich da und dann war der See. Und ich dachte mir immer, als junger Erwachsener, der eigentlich noch vor ein paar Jahren die Bibel gelesen hat, ja, schön, dass das da steht, aber so eine Karte, als der Kinder waren, gab es ja hinten in der Bibel immer die Karte. Und da hat man immer so geguckt, wer immer befindet sich das, und die Predigt und das langweilig wurde. Ne? Das war aber nie für mich in Bezug, dass das ja so eine Bedeutung hatte, warum Ortsnamen da stand. Bin ich zu schnell? Alles gut. Und sie auch hier, wir haben drei Ortsangaben. In Johannes 5 lesen wir von einem See, der bei Bethsaida sitzt. Bethsaida oder ähnlich heißt Ort der Barmherzigkeit. Und dort liegt dieser Gelähmte seit vielen 38 Jahren und hofft auf Heilung. Wir erfahren sogar noch mehr, dass eben dieser See, dieser Ort, neben dem Schafftor des Tempels sich befand. Und das Schaftor, ich kann mal ableiten aus Jeremia, da wurden die Schafe in den Tempel hineingeführt, als dass sie geopfert werden. Das ist also das Tor, wo die Opfergaben durchgeführt werden. Und genau dort sitzen diese Kranken und Behinderten und warten auf Heilung. In Johannes 9 schickt Jesus den Blinden zum Teich Siloa. Siloa heißt der Gesandte. Jesus sendet diesen Blinden zum Teich Siloa, dass er sich dort waschen könnte. Das heißt, er hört auf Jesus, er wird gesendet, nimmt diesen Auftrag an und erfüllt tatsächlich den Namen des Sees. In der Apostelgeschichte lesen wir diese eigentlich tragische Geschichte von diesem Menschen, der an der schönen Pforte des Tempels sitzt. Eine prächtige, große Pforte, die in einen Tempel hineinführt. Was für ein herrliches Tor muss das ja sein, wenn das sogar auch so genannt wird. Und davor sitzt ein Verkrüppelter, der jeden Tag um Anbetung, um Almosen bittet. Aber er sitzt davor. Er sitzt nicht im Tempel. Er ist nah bei Gott, der eigentlich ja nur ein Schritt von dem Tempel von Gott entfernt. Aber er ist nicht bei Gott. Und diese drei Orte beschreiben einen Weg. Das heißt, das Lamm Gottes, Jesus, das durch das Schaftor sich bewegt und auch die Menschen in Barmherzigkeit einhüllt. Der sendet dann den Blinden zu dem Teich. Und damit halten alle Kranken und Blinden eben durch dieses schöne Tor auf den Zugang zu Gott. Der Bettler bittet um Geld in der Apostelgeschichte. Petrus schaut ihn an und sagt, Silber und Gold habe ich, Gold habe ich nicht. Aber was ich dir habe, das gebe ich dir, ich gebe dir Jesus. Er bittet um Almosen und er kriegt Würde. Er kriegt Zuversicht, einen Glauben, ein neues Leben. Er bittet um Unterstützung für einen Tag, weil er weiß, am nächsten Tag muss er wieder dort sitzen und wieder um Almosen wechseln. Und Gott schenkt ihm Freiheit. Er kann sein Leben komplett neu gestalten. Er bittet um Hilfe für einen einzigen Tag und Gott verändert das gesamte Leben von diesem Menschen. Mensch, wie oft denken wir zu klein? Wie oft denken wir immer nur an die nächste Klausur, an die nächste Arbeit, an den nächsten Tag, ohne dass wir uns selber als Gesamtwerk Gottes sehen? Als dass wir uns erkennen, dass wir von Gott getragen werden. Wenn wir doch für irgendetwas beten, und sei es eine gute Note in meiner Diplomarbeit, und dieses Gebet wird erhört, dann kann ich erstmal nicht mehr sagen, dass ich es war, sondern es war Gott, der durch mein Gebet meine Prüfung gelangt hat. Wenn ich für mich bete, dass ich doch stark bin, geht es doch nicht, dass ich wirke, sondern dass Gott in mir wirkt. Und so sagt ja auch Petrus, sieh uns an. Die Menschen müssen uns Christen sehen, die müssen uns anschauen, dass wir trotz aller unserer Sorgen und Probleme, trotz unserer Schwächen, die wir haben, von Gott erfüllt sind. Das klingt unscheinbar, aber für uns ist das selbstverständlich, dass wir jeden Tag Gott haben, dass wir mit Gott beten können, dass wir auch Gott zugeben können. Dass wir immer jeden Tag neue Hoffnung haben. Und dass nachts, wenn wir nicht schlafen können, uns auf Gott verlassen können. Dass wir beten können, nämlich in den Arm beschütze dich. Aber das haben die Menschen nicht. Das haben wir Christen allein. Und deshalb müssen die Menschen uns sehen. Wir müssen strahlen. Petrus gibt ihm die Hand. Petrus sagt, bleibt ihm bei der Hand und richtet ihn auf. Petrus predigt nicht nur, sondern er handelt. Keiner der Menschen draußen möchte hören, was in der Bibel steht. Die können das doch gar nicht verstehen, weil die mit ihren Problemen überladen sind. Was Menschen brauchen, ist, dass jemand ihnen die Hand hat, dass jemand mit denen ein Gespräch sucht und nicht in der Ermahnung, sondern dass es Zuversicht ist und dass wir, die Liebe, die wir in uns tragen, auch weitergehen können, dass wir die Hoffnung, die Zuversicht, ja das Licht weiter zu erstrahlen nimmt. Gott gebraucht in diesem Moment Jesus uns. Nicht nur die beten und sagen, bitte hilf uns und sorge du dich um das, sondern die tatsächlich hier mit anpacken. Und dann passierte dieses Wunder. Und Lukas schreibt, ein hyperfreier Arzt wurde den. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sagt nicht nur, der wurde gesund, sondern die Füße wurden wieder fest. Der Arzt, Luca war erstaunt über dieses Wunder, das passiert. Und dann passiert Folgendes: Der Mann steht nicht nur auf, er geht nicht nur umher, er springt. Lukas schreibt, er sprang, konnte stehen und gehen und ging dann hinein in den Tempel, sprang umher und lobte Gott. Und hier erfüllt sich auch eine weitere Prophezeiung, die er in Jesaja steht. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Ein Leben lang ist dieser Mensch gekettet im schönen Chor und muss Tag für Tag in Almosen. Und auf einmal ist er befreit. Mit jedem Sprung, den er macht, verkündet unser Mensch, der Messias ist gekommen. Der schönste Satz ist, er ging mit ihnen in den Tempel hinein. Ein Leben lang saß er vor dem Tempel. Ich meine, das steht ja auch nicht, dass er jemals überhaupt drin war. Vielleicht sah er auch zum ersten Mal den Tempel von innen. Vorher war er auch nur Zuschauer. Jetzt auf einmal konnte er mit anreden. Vorher erhielt er Almosen von den Menschen. Jetzt konnte er für Gott auf einmal wirken. Drei Geschichten, die zeigen, wie es ist, aus den körperlichen Schwächen, Krankheiten, Lähmungen und Lähmungen befreit zu werden. Und ist das aber nicht das Hauptthema von Apostelgeschichte 3? Denn bis jetzt konnten wir erkennen, da geht es um Heilung von Kranken, um ein Wunder von einem Gelähmten. Nur diese Geschichte in Apostelgeschichte 3, das ist ja gerade mal 10 Verse, jetzt kommt nämlich die eigentliche Botschaft. Die Botschaft, um die es ja in der Apostelgeschichte ging. Die eigentliche Botschaft lautet, nach dem Wunder, das dort allen passiert ist, dass die Menschen jetzt zusammenlaufen. Alle schlagen nur unter Petrus und Johannes an und die können jetzt einfach sich zurücklehnen und die Herrlichkeit, diese Aufmerksamkeit für sich genießen. Aber stattdessen sagt Petrus was anderes. Ihr Männer von, also es geht jetzt weiter, Kapitel 3, Verse 11 bis 26, wir auch nur auszugsweise, weil ich merke, dass die Zeit schon wieder wegfällt. Also im Kapitel, in Vers 12, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr?
Vers 12. Immer noch 3, Kapitel 3. Chapter 3.
Apostelgeschichte 3, Verse 12 jetzt. Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Das Erste, was Petrus macht nach diesem Wunder, ist, dass er erstmal den Blick wieder auf jemand anders lenkt, nämlich auf Gott. Es ist nicht er, der mir was bewirkt hat. Ich bin nicht wichtig in dieser Gemeinde, ich bin nicht wichtig auf dieser Welt. Ich bin nur der Botschafter von Jesus, von Gott. Er lenkt den Blick weiter und führt den Blick der Massen, die nun um ihn herum sind, wieder auf Christus. Und Petrus wird auch mutig, denn in Apostelgeschichte 3, Vers 15, sagt er, den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott von den Toten auferweckt, dessen wir Zeuge sind. Was für ein gewaltiger Titel, der Fürst des Lebens, und ihr habt ihn getötet. Und da ist aber die Geschichte nicht beendet worden, denn Gott hat seinen Sohn wieder auferstehen lassen. Und er wandelt jetzt mitten unter uns. Jesus ist die Quelle des Lebens, der Ursprung von allem. Durch Gott ist Jesus wieder auferstanden worden. Das größte Wunder in der Apostelgeschichte 3, von dem erzählt wird, ist nicht die Heilung dieses Gelähmten. Die größte Erzählung in Apostelgeschichte 3 ist dieses Bekenntnis, dass Jesus wieder auferstanden ist. Das Wunder, das getätigt worden ist, das ist nur die Aufmerksamkeit, In Vers 16 sagt Petrus, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen Menschen Mann stark gemacht, den er sehen und kennt. Dieser Name vor dem Tor des Tempels, vor der schönen Pforte, jeder kannte diesen Menschen. Jeder hatte ihn gesehen, jeder kannte seine Geschichte. Und jeder wusste, der war schon seit Geburt an, war dieser Mensch gelebt. Und jetzt konnte der springen. Und jetzt konnte der gehen und preiste Gott. Das war nicht Hokus Pokus oder irgendwo weit weg, sondern es passierte vor deren Augen. Nicht irgendeine obolöse Macht hat es getan, ein Amulett oder ein Talisman, sondern Jesus hat gehört. Und plötzlich wechselt auch Petrus das Thema. Denn jetzt geht es nicht mehr um Beine und es geht nicht mehr um Augen, sondern es geht um Umkehr. Es geht um Vergebung. Und warum? Weil Jesus genau, weil Petrus weiß, der Gelebte hat ein Problem, das wir zwar alle sehen, aber das Problem ist doch noch viel gravierender. Die ganze Menschenmenge, die ganze Weltbevölkerung hat ein geistiges Problem. Die Menschen kennen Jesus nicht. Die kennen vielleicht einen historischen Jesus, den es mal gegeben hat, aber die kennen nicht Jesus als Gottes Sohn. Und das führt zu einem viel problematischen Thema-Ansatz. Wir springen mal zurück auf Johannes. Johannes Kapitel 5. Die Verse 9 bis 15. Johannes Kapitel 5. Die Verse 9 bis 15. Also, der Blinde ist ja geheilt worden, ist dann zum See gegangen, ist zurückgekommen und kommt auf einmal wieder sehen. Und jetzt passiert Folgendes. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging. Es war aber Sabbat an dem Tag. Da sprachen es die Juden zu dem, der geheilt worden war. Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der das zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass er nicht etwas Schlimmeres widerfahren. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hat. Da ist ein Mensch, 38 Jahre blind. Der kann auf einmal sehen. Und das Problem der Juden, das größte Problem der Juden, ist, dass er sein Bett auf einmal trägt. Dieser Mensch wusste nicht, dass Jesus dort nachgewirkt hat, weil er kannte Jesus nicht wieder gesehen hat. Es war ein Mensch, sagte er. Erst später im Tempel erkennt er, dass es Jesus der Christus war. Der Mensch konnte wieder sehen und das Erste, was er von den Juden erfährt, ist, dass er sich gegen Gott verbindet. Und das passiert mir auch zu oft. Dass ich zu oft ermahne, predige, sage, was richtig ist, weil ich es ja vielleicht doch besser weiß. Und doch im zunehmenden Alter kommt die Weisheit, dass ich nichts weiß. Das größte Problem der Menschheit ist nicht, dass sie blind ist, nicht, dass sie gekrüppelt ist, sondern dass sie von Gott getrennt sind. Dass sie Angst vor Gott haben, weil Gott ein zorniger Gott ist und dass Gott zur Verurteilung da ist. Aber dem ist doch gar nicht so, denn wie wir weiter in der Apostelgeschichte lesen können, in Apostelgeschichte 3, Vers 19, sagt Petrus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ist das nicht faszinierend? Der Gelähmte saß ein Leben lang vor der Tür. Dann geht er eben durch und auf einmal öffnet sich eine Tür nicht für den Gelähmten, sondern für das ganze Volk, das das ganze Wunder sieht und beobachtet, nämlich eine Tür der Umkehr, eine Tür zu Gott. Einer der schönsten Verse, Vers 20. Damit Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Es kommen nicht Zeiten des Druckes. Es kommen nicht Zeiten der Verurteilung. Es kommt nicht eine Zeit der Last. Nicht eine Zeit der Verdammnis. Es kommt eine Zeit der Erquickung. Aufatmen, endlich gehen können, endlich sehen können. Neu werden in Jesus, leben mit Jesus. Wisst ihr noch, Matthäus 11, 28. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dasselbe Herz, derselbe Wetter, dieselbe Eingabe. Jesus hat es ausgesprochen, als er hier auf der Erde war. Apostelgeschichte 3 zeigt, dieses Versprechen gilt immer noch. Es ist nicht, weil Jesus nicht mehr unter den Aposteln gewandelt hat, dass die Zeit der Wunder vorbei war, sondern die Zeit der Wunder hat gerade angefangen. Gott kann Wunder wirken durch seine Apostel, Gott kann Wunder wirken durch uns. Die Botschaft in Apostel 3 lautet, der auferstandene Jesus lebt. Er wirkt auch heute noch. Er schenkt Heilung. Er schenkt Vergebung. Er schenkt Wiederherstellung unseres Geistes, unserer Heilung, unseres Herzens. Er schenkt uns ein neues Leben, das Tag für Tag. Dass wir strahlen können in diese Welt hinaus, vielleicht mit Gründen und Schönen und Abhängigen ist. Aber das Problem ist auf einer ganz anderen Ebene, nämlich dass sie sich von Gott entfernt haben. Wie viele Menschen könnten wir retten, wenn wir uns als Christen in dieser Welt offenbaren würden und zeigen können, wo wir unsere Stärke haben, wo wir unsere Fundamente haben, welche Positionen wir denn wissen, dass andere schauen können und sagen, komischer Christ, aber der ist Christ. Ich höre mir das mal an, was der zu sagen hat. Nicht, weil wir verurteilen, sondern weil wir einladen. Hebräer 13, 8, Christus war gestern und heute und ist derselbe in Ewigkeit. Die Stärke, die wir empfangen haben in unserem Leben, die Wunder, die schon in unserem Leben gewirkt haben, die wirken heute immer noch und die werden auch morgen noch wirken. Was lernen wir also? 38 Jahre gelebt. 40 Jahre blind, von Geburt aus blind. Für Gott ist keine Geschichte zu schwer. Die Kranken wollten Almosen haben, die wollten von Tag zu Tag leben, einfach nur überleben. Und Gott öffnet ein neues Leben, hin bis zu einer Ewigkeit. Nicht mehr für sich zu leben und zu kämpfen, sondern auch für alle anderen, die drumherum sind. Gott braucht uns, wir brauchen Gott. Denn ohne Gott, ohne uns kann Gott auch nicht wirken. Wenn wir den Armen, den Blinden, den Kranken nicht die Hand reichen, dann hat er auch keine Hand, die er reichen kann. Weil wir sind seine Hand. Petrus und Johannes waren nur auf dem Weg zum Tempel. Wir sind nur sonntags auf dem Weg in die Gemeinde. Wir sind während der Woche nur auf dem Weg zur Arbeit, ins Kino, in den Supermarkt. Aber wir sind Gottes Hand. Jedes Wunder, das wir tätigen und wir wirken Wunder, wenn wir uns trauen, basiert auf Jesus. Jede Botschaft, die wir versenden, jeden Satz, den wir verkünden, sollte Liebe sein und nicht ermahnend. Das Wunder ist nur die Aufmerksamkeit. Die Almose ist vielleicht die 10 Sekunden, die wir haben. Das Gespräch ist die größte Klasse. Aber viel wichtiger ist auch das langfristige Ziel, dass wir als Christen in dieser Welt anerkannt werden. Wer sollte denn sonst diese Welt salzen, wenn wir nicht mehr salzig sind? Gott macht auch Zuschauer und Anbeter. All diejenigen, die schwach sind, all diejenigen, die eine schwere Leidensgeschichte haben. Das sind die Fundamente in einer Gemeinde, die, die Gott erlebt haben und dessen Wirkung erzählen können. Der Gelähmte blieb nicht vor der Tür sitzen. Er ging hinein. Er fing an, Gott zu preisen. Und ihr stellt euch mal vor, da ist einer 38 Jahre, ihr kennt ihn nicht anders als ein Krüppel, und er sitzt dann mitten unter euch in der Gemeinde und lobt preist den Herrn. Wow! Und so werden aus Bettler werden Zeugen. Und aus Zuschauern werden Anbeter. Aus Menschen, die vor der Tür stehen, werden Menschen, die in Gottes Haus hineinkommen. Vom Liegen zum Gehen, von der Dunkelheit zum Segen, von der Tempelpforte in Gottes Haus hinein. Das steht in der Apostelgeschichte 3. Der auferstandene Jesus lebt und wirkt heute durch uns. Amen.
Amen.